Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, den 9. Vers. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Als wir anfingen, uns mit den Seligpreisungen zu befassen, haben wir darauf hingewiesen, dass kein Mensch die Voraussetzungen mit sich bringt, die ihn für das Himmelreich passend machen. Das Wesen des Himmelreiches ist dem Wesen des gefallenen, sündigen Menschen total entgegengesetzt. Und so muss Gott uns zunächst einmal geistlich arm machen. Er muss uns zu Bettlern machen, damit wir durch den Glauben an Christus Anteil haben am Reich Gottes. So heißt es ja in Vers 3 im Eingang der Seligpreisungen: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind solche, die durch den Heiligen Geist in sich selbst arm gemacht worden sind, zu Bettlern gemacht worden sind, damit sie dann alles, was vor Gott gilt und was das Herz Gottes erfreut, in Christus haben, nirgendwo anders. Der Mensch muss also von Neuem geboren sein, um in das Reich Gottes kommen zu können, um überhaupt das Reich Gottes sehen zu können und um in das Reich Gottes hineinzukommen. Wie der Herr Jesus sagt in seinem Gespräch mit Nikodemus: Es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde, oder andere Übersetzung, von oben durch den Geist Gottes geboren werde, so wird er das Reich Gottes nicht sehen, er wird auch nicht hineinkommen können. Also nur durch eine Neugeburt können wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, wie Petrus das nennt im 2. Petrusbrief. Der Mensch bekommt durch eine Neugeburt, durch den Glauben an Christus, eine neue Einstellung und auch die Kraft des Heiligen Geistes zu dem entsprechenden Handeln. Darauf haben wir auch in den nachfolgenden Versen immer wieder die Betonung gelegt, also auf die Verse 4 folgende, dass wir die einzelnen Charakterzüge des Himmelreiches ausschließlich in Christus haben. Auch das reine Herz, über das wir ja auch gesprochen haben, mit dem wir uns befasst haben, haben wir nur in Christus durch den Glauben. Nur in ihm haben wir ein reines Herz. Und auch diesen Glauben haben wir ausschließlich in unserem Stellvertreter, in Christus. Diese Wendung in Christus oder durch Christus finden wir immer und immer wieder in den Briefen des Apostels Paulus. Das ist also ganz entscheidend wichtig und bedeutet, dass das das Zentrum des Evangeliums ist. Nichts in uns selbst und alles in Christus. Das sollte das Motto unseres Glaubenslebens sein. Wenn wir uns jetzt unserer Seligpreisung in Vers 9 zuwenden, dann ist es gerade in unserer Zeit von allergrößter Bedeutung, dass wir unterscheiden. Da sind auf der einen Seite die Friedensbemühungen der Menschen in einer vom Untergang bedrohten Welt und auf der anderen Seite das, was Jesus hier meint. Also wir dürfen das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Das, was Jesus hier sagt in den Seligpreisungen, ist etwas ganz anderes als das, was der Mensch sich von Hause aus vorstellt oder wünscht und nachher verlangen hat. Wir dürfen auch im Evangelium niemals davon ausgehen, dass der Mensch nun in der Verkündigung des Wortes Gottes das bekommt, wonach er sich schon immer gesehnt hat. Niemand hat sich nach dem gesehnt, was hier in dieser Bergpredigt offenbart ist durch den Heiligen Geist, durch die Worte unseres Herrn Jesus. Auch wenn wir in die Offenbarung des Johannes hineinschauen, neuer Himmel, neue Erde, könnte man ja meinen, ja, danach haben wir immer schon Verlangen gehabt. Neuer Himmel, neue Erde, Friede, Freiheit, Freude und dergleichen. Aber das, was Gott schenkt in Christus und was er einmal verwirklichen wird am Ende der Zeit, ist niemals das, wonach sich der Mensch schon immer gesehnt hat, sondern wonach sich das Herz Gottes gesehnt hat. Das heißt, auch im Evangelium, in der Verkündigung des Wortes Gottes, trifft Gott immer auf den Menschen in seinem Widerspruch zu dem, was Gott meint und wonach sein Herz verlangt. Deshalb muss ja der Mensch von Neuem geboren werden. Sonst brauchte er nicht von Neuem geboren zu werden. Dann hätte er das ja, zumindest das Verlangen schon von Natur aus. Also hier müssen wir fein unterscheiden zwischen den Friedensbemühungen des Menschen, wonach das Herz des Menschen sich sehnt und dergleichen, und dem, was Jesus hier meint. Jesus spricht hier nicht von denen, beispielsweise, die zur Friedensbewegung gehören, oder von denen, die der Meinung sind, dass jeder nach seiner Fasson selig werden könnte und die vom Toleranzdenken herkommen. Übrigens von einem falschen Toleranzdenken. Nicht von dem, was die Christen in der Vergangenheit immer wieder unter Toleranz verstanden haben. Dass man Unterschied zwischen der Sache und der Person. Heute versteht man unter Toleranzdenken, dass wir alles akzeptieren sollten. Dass es keine absolute Wahrheit gibt. So haben die Christen nicht gedacht. In der Vergangenheit. Also, Jesus spricht nicht von solchen, die von dieser Prägung, von dieser neuzeitlichen Prägung herkommen. Sondern Jesus meint etwas ganz anderes. Aber es ist schon erstaunlich, dass der Mensch trotz zweier Weltkriege, die wir ja hinter uns haben, glücklicherweise gibt es solche unter uns auch, die davon nichts mitbekommen haben, trotz zweier Weltkriege und all der kriegerischen Auseinandersetzungen in unserer Zeit, die Hoffnung nicht aufgibt, das ist doch erstaunlich, dass er die Hoffnung nicht aufgibt, den Frieden auf Erden zu schaffen. Hat doch etwas mit diesem evolutionären Denken zu tun, dass es wohl immer wieder Rückschläge gibt im Laufe der Geschichte, aber dass es der Evolution doch, was man auch immer darunter verstehen mag, Zufall oder was auch immer, dass es der Evolution doch gelingen wird, einmal das zu schaffen, wonach das Herz des Menschen sich sehnt. Manches Mal bin ich in Waldbröl im Oberbergischen an einer Mauer vorbeigefahren, die zur Nazizeit zu Ehren Hitlers erbaut worden war. Waldbröl ist ja eine Hochburg des Nationalsozialismus gewesen. Und nach dem Krieg haben irgendwelche Leute mit großen Buchstaben auf diese Mauer geschrieben, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Am Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Menschen in Europa der Meinung, es gäbe tatsächlich niemals mehr Krieg. Friede, Friede. Das war das Schlagwort der damaligen Zeit unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Wir werden nie wieder einen Krieg erleben. Und dann kam er, der Erste Weltkrieg, grauenhaft. Und dann wurde nach dem Ersten Weltkrieg schon die Saat gesät, die dann aufging in einem Zweiten Weltkrieg. Und der Mensch gibt immer noch nicht auf. Hartnäckig arbeitet er darauf hin, dass es doch noch Frieden geben wird, aufgrund menschlicher Bemühungen, dass es doch noch Frieden geben wird auf dieser alten Erde. Es erinnert mich an ein Wort aus dem Propheten Maleachi. Da geht es um Esau, da geht es um die Edomiter, die Nachkommen, die Nachfahren Esaus. Esau ist ja ein Begriff, Esau, der Zwillingsbruder Jakobs, und die Nachfahren Esaus, das waren die sogenannten Edomiter, und von ihnen wird hier im Propheten Maleachi Kapitel 1 gesagt, und wenn auch Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen. Und wenn Gott abbricht, sagt Edom bzw. Esau oder die Edomiter, sagen sie, dann wollen wir wieder aufbauen. Was zerstört ist, wollen wir wieder aufbauen. Das heißt also hier eine unverbesserliche Art hinsichtlich des trotzigen und unbegründeten Optimismus. Wir werden das schon hinkriegen. Wir haben nichts einzuwenden gegen gut gemeinte Verständigungsbemühungen unter den Völkern, das ist uns klar. Es gibt da manche Menschen, die es wirklich da aufrichtig und ehrlich meinen und auch in der Völkerwelt sich dafür einsetzen, dass man doch eine gute Verständigung hat. Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Doch über kurz oder lang sind alle solche Bemühungen, besonders die Bemühungen auf Kosten der Wahrheit, den Frieden herzustellen, zum Scheitern verurteilt. Sie scheitern letztlich, woran scheitern sie? Woran scheitern alle Friedensbemühungen in dieser Welt? Sowohl im Großen als auch im Kleinen, am menschlichen Herzen, an der Bosheit des menschlichen Herzens, das voller Gier ist nach Geld und voller Gier nach Macht. Das ist das menschliche Herz. Daran scheitert der Mensch, im Großen und im Kleinen. Und die Bibel stellt ganz nüchtern die Diagnose in Römer Kapitel 3, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie eilen, Blut zu vergießen, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist der Zustand des menschlichen Herzens bei all seinen Bemühungen. Jakobus schreibt dazu in Kapitel 4, und da haben wir doch die Ursache jeglichen Streites, jeglichen Krieges, übrigens auch jeglichen Ehekrieges, man spricht ja auch vom Ehekrieg. Kapitel 4, Vers 1, woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nicht. Ihr streitet und kämpft und habt nichts. Da geht es also um die böse Verfassung des menschlichen Herzens, die dafür verantwortlich ist, dass es Krieg gibt. Der eine hat diese Interessen, der andere hat jene Interessen, und wenn das nicht zusammenpasst, dann spricht man von einem Interessenkonflikt und dann gibt es Krieg, im Großen wie im Ganzen, wie im Kleinen, im Großen wie im Kleinen Bereich, im persönlichen Miteinander. Das Problem liegt also in dem Ich des Menschen, das begehrt und neidet. Der Neid spielt übrigens eine ganz, ganz große Rolle in der Bibel. Die Brüder Josefs verkauften ihn, weil sie neidisch waren auf ihn. Und aus Neid haben die Pharisäer und Schriftgelehrten den Herrn Jesus überantwortet. Und auch später hatten die ersten Christen damit zu tun, mit diesem Neid von Seiten der jüdischen Obrigkeit. Neid spielt eine große Rolle im Miteinander der Menschen oder besser gesagt im Gegeneinander der Menschen. Neid, Eifersucht. Man hat nicht das, was der andere hat, aber man begehrt es. Man möchte es gerne haben. Und weil man es nicht bekommt, ist einem der andere auch nicht lieb und wert. Das begehrliche Ich ist alles nur für sich selbst begehrt. Gott will, dass wir ein Herz haben, das alles ausschließlich für Gott begehrt. Das ist das, was Gott will, was er erwartet vom Menschen. Deshalb muss der Mensch von Neuem geboren werden, damit er dieses Verlangen empfängt, doch das, was er begehrt, zur Ehre und Verherrlichung Gottes zu begehren. Merken also, das haben wir von Natur aus nicht, um das noch einmal dick zu unterstreichen. Es ist ja erstaunlich zu beobachten, wie der Mensch andere in der Ferne lieben kann, aber mit denen in der Nähe hat er große Probleme auszukommen. Ich erinnere noch einmal an diese Geschichte, die Pastor Busch erzählt. Auf der einen Seite ist es eine Geschichte zum Schmunzeln und auf der anderen Seite ist es ja eine Geschichte voller Tragik. Denn das macht ja unser Leben in dieser Welt aus, was in dieser Geschichte hier zum Ausdruck kommt. Da trifft er jemanden, der gerade von einer Demonstration zurück ist. Und er fragt ihn, wogegen habt ihr oder wofür habt ihr denn demonstriert? Ja, wir haben demonstriert für die Kulis in Singapur, in weiter Ferne. Naja, gut, kann man ja machen, kann sich ja für diese Leute einsetzen. Die kennt man ja so persönlich nicht, ne? Für die setzt man sich dann ein. Und dann fragt Pastor Busch, ja, hör mal, was macht eigentlich dein Nachbar? Und dann sah die Sache schon ganz anders aus. Wenn ich den treffe, so antwortete er, der kriegt eins auf die Birne. Und da wird diese ganze Tragik, die wird hier deutlich. Wir lieben Menschen, mit denen wir so hautnah nicht zusammenleben, in der Ferne. Aber haben wir mit Menschen zu tun, die wir kennenlernen oder die wir kennengelernt haben, mit denen wir vielleicht täglich umzugehen haben, da sieht die Sache ganz anders aus. Da haben wir große Probleme. Das ist übrigens auch der Betrug oder der Selbstbetrug, den manche erliegen im Blick auf sogenannte christliche Freizeiten. Ich habe ja nichts gegen eine christliche Freizeit und habe schon manche christliche Freizeiten geleitet, sowohl unter der Jugend als auch unter anderen älteren Menschen. Manche, ich weiß nicht, wie viele es gewesen sind. Nichts dagegen einzuwenden, dass man sich erholt und dass man schöne, harmonische Gemeinschaft miteinander pflegt. Aber dann kommt man wieder nach Hause und dann kommt man in die Gemeinde, mit der man zu tun hat. Und dann kommt man wieder in die Situation, mit schwierigen Geschwistern, Glaubensgeschwistern auskommen zu müssen. Und dann hat man so seine großen Probleme. Und man meint, das, was man auf der Freizeit erlebt hat, das sei das Normale. Das ist aber nicht das Normale. Würde man diese Geschwister näher kennenlernen und täglich mit ihnen zusammenleben müssen, dann sähe die Sache schon ganz anders aus. Man betrügt sich selbst. Und ich habe neulich schon gesagt, der Mensch betrügt und will auch gerne betrogen sein und betrügt sich auch gerne selbst. Macht sich selbst was vor. Ob jemand wirklich in einer Freizeit gesegnet worden ist, das zeigt sich dann in der Gemeinde, in der er normalerweise zu Hause ist. Ja. Da zeigen sich dann wirklich echte Segensspuren. Gut, was sind das nun für Leute, die mitten in einer friedelosen Welt friedfertig sind oder bessere Übersetzung Täter des Friedens oder Friedensstifter sind? Antwort. Erstens, es sind solche, die Frieden haben mit Gott. Kein Mensch kann in dieser Welt wirklich ein Friedensstifter sein, ein Täter des Friedens sein, wenn er nicht zunächst Frieden mit Gott hat. Darum geht es zunächst. Und das ist das eigentliche, tiefe Problem des Menschen, dass er von Hause aus keinen Frieden mit Gott hat. Und dass er diesen Frieden unbedingt braucht. Zunächst einmal, um nicht ewig verloren zu gehen. Denn gehen wir als Feinde Gottes, und das sind wir von Natur aus, in die Ewigkeit, bedeutet das ewige Trennung von dem Heiligen und gerechten Gott. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine Feinde in die ewige Verdammnis zu schicken. Darum ist es von allergrößter Bedeutung, dass der Mensch Frieden bekommt mit Gott, und zwar durch Vergebung seiner Sünden. In ihm, so sagt Paulus im Epheserbrief Kapitel 1, haben wir die Vergebung unserer Sünden durch sein Blut nach dem Reichtum seiner Gnade. Das hat das Herz, das Friedensherz unseres himmlischen Vaters dazu bewegt, seinen Sohn in diese Welt zu schicken, um für uns am Kreuz zu sterben, damit wir mit ihm versöhnt sein können. Frieden haben mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Übrigens, das Wort Versöhnung beinhaltet mehr als nur Sühne. Es beinhaltet das Sühnopfer und beinhaltet das zugerechnete Leben Christi. Also Gott nimmt uns nicht nur unsere Sünde am Kreuz auf Golgatha, sondern er rechnet uns auch das Leben Christi zu, dass er dann auch in uns und durch uns leben will im Alltag. Das Gesamtpaket nennt man Versöhnung. Diese beiden Seiten nennt man Versöhnung. Ein Teil davon, die Sühne für unsere Sünden, das Blut Jesu, das dafür vergossen ist. Und die andere Seite, das Leben Christi, das uns zugerechnet wird. Das Leben, das er zur Verherrlichung des Vaters geführt hat. Und das er jetzt auch durch den Heiligen Geist in uns und durch uns leben wird. Frieden mit Gott. Dieser Friede, der verloren gegangen ist, beim Sündenfall, wo der Mensch zum Rebell wurde gegen Gott, zum Feind Gottes wurde. Dieser Friede ist hergestellt durch das Blut Jesu, das er am Kreuz in völliger Hingabe an den Willen des Vaters für uns vergossen hat. Hast du Vergebung deiner Sünden durch das Blut Jesu, dann kannst du getrost leben und vor allen Dingen auch sterben. Wenn es dann mal so weit ist, wenn es heißt, jetzt muss gestorben werden, Gott ruft dich, komm wieder, Menschenkind, und du weißt, meine Schuld und Sünde Gott gegenüber, auch anderen gegenüber, ist getilgt durch das Blut Jesu, dann darfst du selig heimgehen. Dann wird Gott dir nicht mehr als Richter begegnen, sondern dann weißt du, er ist mein Vater in Christus Jesus. Also das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir dann auch in diesem Leben Friedensstifter, Täter des Friedens sein können. Alle Friedensbemühungen, die darauf nicht basieren, sind auf Dauer vergebliche Bemühungen. Und als zweites, Grundvoraussetzung, Menschen, die Frieden stiften, sind solche, die wissen, durch Jesu Blut sind wir nicht nur mit Gott versöhnt und haben Frieden mit Gott, sondern auch untereinander. Wir haben Frieden auch untereinander. Durch das Blut Jesu, nicht durch unsere eigenen Bemühungen zunächst, sondern durch das, was Gott in Christus getan hat. Und dazu dieses wunderbare Wort aus dem Epheserbrief. Wir müssen einfach noch einmal ganz klar vor Augen haben, welch ein Zeugnis das gewesen ist, welch eine wunderbare Sache das gewesen ist, dass es Gemeinden gab oder dass Gemeinden entstanden sind, in denen sowohl Juden als auch Nichtjuden lebten. Das war eigentlich eine undenkbare Sache in der damaligen Zeit. Es gab keinen größeren Gegensatz als den zwischen Juden und Nichtjuden. Da war Feindschaft. Die einen hassten die anderen. Da war eine tiefe Kluft. Und diese Kluft, die bestand aufgrund der Tatsache, dass die Juden das Gesetz hatten und die sogenannten Heiden, also die Nichtjuden, dieses Gesetz, dieses schriftlich fixierte und formulierte Gesetz nicht hatten. Davon spricht Paulus in Epheser Kapitel 2, wenn er sagt, denn er ist unser Friede. Friede zwischen Juden und Nichtjuden. Frieden innerhalb der Gemeinde Jesu. Unter den unterschiedlichsten Leuten, mit der unterschiedlichen Herkunft, mit dem unterschiedlichsten Stand zwischen Mann und Frau, zwischen den Geschlechtern also, zwischen Armen und Reichen. Er ist unser Friede, er ist unser Friede. Der aus beiden, gemeint waren damals die Juden und Nichtjuden, eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Was meint Paulus mit diesem Zaun? Er spricht von einer Mauer. Wo stand diese Mauer? Diese Mauer stand im Tempel und trennte den Vorhof der Juden vom Vorhof der Nichtjuden. Und auf dieser Mauer waren Tafeln angebracht, da stand drauf, dass bei Androhung der Todesstrafe niemand, kein Nichtjude hineingehen durfte in den Vorhof der Juden, also diese Grenze überschreiten durfte. Das warf man ja dann später, wir können das nachlesen, in der Apostelgeschichte, dem Apostel Paulus vor. Er hätte den Griechen Trophimus mit in den Tempel, das heißt in den jüdischen Vorhof genommen. Jemand, der das tat, als Heide oder einen anderen dazu verführte, war ein Mann des Todes, musste damit errechnen, gesteinigt zu werden. Und nun sagt hier dieses Wort, dass dieser Zaun, dieses Gesetz, diese Trennlinie zwischen Juden und Nichtjuden abgebrochen worden ist durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt und nun haben Juden und Nichtjuden Gemeinschaft mit Gott, Zugang zum Vater durch das Blut Jesu. Sie kommen beide als Sünder. Die Juden kommen nicht mehr aufgrund ihres Gesetzes, sondern als Sünder genauso wie die Nichtjuden, wie die sogenannten Heiden. Und so bilden sie eine Einheit durch das, was Jesus getan hat. Deshalb heißt es hier, er ist unser Friede. Er hat abgetan das Gesetz, da haben wir es, ja, mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien, Juden und Nichtjuden, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Ist also Friede zwischen diesen beiden. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Sie haben also nicht nur Frieden mit Gott, sondern sie haben auch Frieden untereinander. Worin begründet sich unser Friede, den wir miteinander haben? Auch da, wo wir vielleicht manchmal irgendwelche Probleme miteinander haben. Worin ist er gegründet? Nun, in dem Opfer, Tod unseres Herrn Jesus. In seinem Blutvergießen. Darin liegt der Grund dafür, dass wir Frieden miteinander haben. Das sind also die Grundvoraussetzungen, die wir zunächst einmal bedenken wollen. Frieden mit Gott durch das Blut Jesu, Frieden untereinander durch das Blut Jesu, durch sein wunderbares Erlösungswerk. Das ist eine Tatsache. Wir unterscheiden zwischen Tatsachen und Verheißungen in der Bibel. Was ist der Unterschied? Eine Verheißung richtet sich auf das, was in der Gegenwart geschehen soll, beziehungsweise was in der Zukunft geschehen soll. Eine Tatsache ist etwas, was geschehen ist, ein für alle Mal. Und das, was Gott in Christus getan hat am Kreuz, ist eine Tatsache. Und dass wir mit ihm gestorben sind, ist eine Tatsache. Und dass wir mit ihm auferstanden sind, ist eine Tatsache. Und dass wir mit ihm in die himmlischen Örter versetzt sind, Epheser Kapitel 2, ist eine Tatsache. Das sind Tatsachen. Auch wenn wir im Augenblick vielleicht Probleme haben, das im Glauben zu erfassen, auch da, wo das im sichtbaren Bereich ganz anders aussehen mag, ist es eine Tatsache, dass wir Frieden haben mit Gott, wenn wir an Jesus glauben, und Frieden haben untereinander. Eine Tatsache. Und auf dieser Grundlage des Friedens mit Gott und des Friedens untereinander, durch das Erlösungswerk Christi, können wir dann Glaubensschritte des Friedens tun. Nur auf dieser Grundlage. Die dürfen wir nie verlassen. Alles andere sind keine Glaubensschritte. Da ist dann der alte Mensch tätig in seinen Versuchen, etwas zu tun und zu machen. Nur da, wo wir erkennen, dass wir in Christus Jesus diesen Frieden haben, mit Gott und untereinander, nur da können wir dann auch praktische Glaubensschritte tun. Täter des Friedens sein. Wandelt würdig des Evangeliums, der Berufung, zu dem ihr berufen worden seid. Zunächst einmal das, was Fakt ist, was Tatsache ist, und dann dementsprechend zu wandeln. Das ist immer die Reihenfolge, gerade auch im Epheserbrief wird das schön deutlich. Sitze, das heißt, mach dir bewusst durch den Glauben, was du in Christus Jesus hast, was Gott in ihm getan hat für dich und für mich. Und dann wandle, Kapitel 4. Und dann stehe, Kapitel 6, gegen die Mächte der Finsternis, mit der Waffenrüstung angetan. Wandelt würdig eure Berufung. Nämlich in dem Zusammenhang übrigens, der Einheit, die Gott geschaffen hat in Christus, sollt ihr jetzt auch würdig wandeln, indem ihr untereinander Frieden haltet. Und Paulus drückt das so aus, durch das Band des Friedens. Und wo beginnt das nun in der Praxis? Auf dieser Grundlage kommen wir ja nun zum Tun. Das bedeutet zunächst einmal nicht, dass wir alles für gut heißen im Umgang miteinander. Wenn wir also sehen, dass jemand sich nicht vernünftig benimmt oder dergleichen, dann müssen wir das nicht einfach immer nur, wenn das von dauerhafter Natur ist, einfach so zudecken. Vor allen Dingen dürfen wir das nicht bagatellisieren, was in den Augen Gottes Sünde ist, was ihm Unehre bereitet. Und da ist es manchmal auch angebracht, mal ein Wort zu sagen und deutlich zu machen, also so geht's nicht. Es kommt natürlich auf die Gesinnung an, die wir haben. Ob wir es in Liebe sagen, ob wir dem anderen zurecht helfen wollen oder ob wir hier als Richter auf dem Thron sitzen und in böser, liebloser Weise den anderen richten. Das ist natürlich entscheidend. Ansonsten dürfen wir nicht einfach Friede halten und Friedensschritte tun, bedeutet nicht, dass wir einfach alles so abtun. Weder bei uns selbst noch bei den anderen. Es beginnt immer mit dem Gebet. Mit dem Danken für andere und mit der Fürbitte für andere. Fürbitte ist Liebe im Gebet. Damit beginnt immer wieder alles. Die praktischen Glaubensschritte. Wir wollen jetzt einige Punkte hier nennen, einige Glaubensschritte, die wir zu tun haben oder tun dürfen. Ich werde aber nicht so intensiv auf jeden Punkt eingehen, das würde also jetzt zu viel werden. Aber so einiges werde ich doch anführen. Also im Gebet beginnt es. Wir bitten auch um Gelegenheiten, wenn wir Probleme haben mit anderen, dann bitten wir um Gelegenheiten, dass die Dinge in Ordnung kommen. Manchmal muss man bestimmte Dinge erstmal stehen lassen, ruhen lassen und beten darum. Herr, schenkt doch mal eine Gelegenheit, dass man darüber reden kann, dass die Dinge wieder in die Reihe kommen, dass wir wieder ein gutes Miteinander haben. Also Gebet ist das Erste. Das Zweite, gutes Reden über andere. Ich habe das mal gelesen von einem Familienvater. Der hatte eine Klingel, wenn man zusammenkam, um die Mahlzeiten einzunehmen, zum Essen zusammenkam, da hatte eine Klingel da. Und jedes Mal, wenn jemand in der Versuchung stand, böse zu reden, schlecht zu reden über andere, dann klingelte er. Ja, dann wussten alle Bescheid. Also, gutes Reden über andere, nicht mit einer bösen Absicht über andere reden. Andere nicht mit Worten schlecht machen. Sich immer wieder mal die Frage stellen, ist es nötig, dass das jetzt gesagt wird? Muss ich das Negative jetzt aussprechen? Hilft das irgendjemandem? Nützt das irgendjemandem? Dient es wirklich zum Besten? Also ist der zweite Punkt. Der dritte. Sich selbst zu verleugnen, auf sein eigenes Recht zu verzichten. Dazu haben wir in der Bibel ein schönes, herausragendes Beispiel. Isaak war ein Mann des Friedens. Er tat Schritte des Friedens. Als die Philister mit ihm zankten um die Brunnen, Wasser spielte ja eine besonders große Rolle, auch in der Versorgung der Herden, aber überhaupt für die Menschen, gerade da auch im Orient. Als die Philister mit ihm zankten, da zog er weiter. Er pochte nicht auf sein Recht. Er behauptete nicht sein Recht. Das ist das große Problem, diese Art von Selbstgerechtigkeit, die immer auf das eigene Recht pocht. Das ist eine schlimme Sache. Da sind wir nicht Täter des Friedens. Er zog also weiter, er ließ sein Recht los. Warum, so sagt der Apostel Paulus, schreibt er den Korinthern, lasst ihr euch nicht viel mehr übervorteilen. Lasst doch dein Recht los. Dann ist schon mal das Entscheidende getan. Und wenn das zwei tun, dann erst recht. Dann ist Frieden unter den beiden. Aber zumindest zunächst einmal von einer Seite. Deshalb muss man die Dinge immer zunächst einmal einseitig betrachten. Zunächst einmal einseitig. Und das muss bei mir anfangen. Wenn ich also Probleme habe mit jemandem, muss es bei mir anfangen. Ich darf nicht auf den anderen warten, bis der sich verändert hat, sondern es muss bei mir zunächst einmal zur Buße, zur Beugung kommen, wo ich vielleicht schuldig geworden bin oder tatsächlich schuldig geworden bin, habe ich mich zu beugen darunter, dass mein Verhältnis zum Herrn da in Ordnung kommt und dann alles andere darf ich dann dem Herrn zunächst einmal überlassen. Und auch gegebenenfalls ganz konkrete Schritte tun. dann sollten wir uns darin üben, Böses mit Gutem zu vergelten. Das gehört auch dazu, dass wir Schritte des Friedens machen oder Täter des Friedens sind. Dafür haben wir auch ein schönes Beispiel im Alten Testament in der Person des Propheten Elisa. Da hatte sich ein ganzes Heer, das müssen wir uns mal vorstellen, ein ganzes Heer der Aramäer hatte sich auf den Weg gemacht, um diesen einen Mann gefangen zu nehmen in der Stadt Dothan. Und auf Gebet hin wurden diese Leute, diese Soldaten mit Blindheit geschlagen. Also es war keine leibliche Blindheit, sondern es fehlte ihnen plötzlich der Durchblick. Sie wussten gar nicht mehr so recht, was sie denken sollten und wo sie es hatten, auch mit diesem Mann da, der da vor ihnen stand. Sie hatten keinen Durchblick. Und dann führte Elisa sie nach Samaria. Und da betete er dann wieder. Vorher hatte er gebetet, schlage sie mich Blindheit. Dann betete er, öffne ihnen die Augen. Und dann sahen sie plötzlich, dass sie sich in Samaria befanden, in der Gefangenschaft. Und das konnte für sie nichts Gutes bedeuten. Aber Elisa ließ sie nicht töten, sondern er sorgte dafür, dass sie bewirtet wurden, dass sie zu essen bekamen, dass sie zu trinken bekamen, und dann schickte er sie wieder nach Hause. Und von da ab, so heißt es, kam es nicht mehr zu einem Überfall von Seiten der Aramäer. Es herrschte Frieden. Aufgrund dessen, dass Elisa Schritte des Friedens getan hatte. Das Böse mit Gutem überwunden hat. Wir sollten auch Friedensstifter sein, das wäre der nächste Punkt, Friedensstifter sein zwischen anderen, die sich im Augenblick nicht so recht vertragen können. Das ist ja immer wieder die Frage, was machen wir denn da? Gießen wir Öl ins Feuer, indem wir uns auf die eine oder andere Seite schlagen, oder versuchen wir zu vermitteln? Philipper, Kapitel 4, kann uns da eine große Hilfe sein. Euodia, so schreibt der Apostel Paulus, ermahne ich, und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Da gab es also zwei Schwestern in der Gemeinde in Philippi, die vertrugen sich nicht, die hatten Probleme miteinander. Vorher war es ein wunderbares Miteinander, jetzt war es mehr ein Gegeneinander. Und nun macht der Apostel Paulus das öffentlich in diesem Brief. Sie alle wussten ja davon. Und dann schreibt er hier nicht, ich ermahne die Syntyche, sondern auch nicht nur die Euodia, sondern beide. Er nennt sie beide. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Das heißt also, Paulus ist nicht parteiisch. Er schlägt sich nicht auf die eine oder auf die andere Seite, sondern er ermahnt sie beide. Und er bittet einen Gefährten, der hier nicht mit Namen genannt ist, doch Friedensstifter zu sein zwischen den beiden. Steh ihnen bei. Das heißt, sorge doch mit dafür, dass ihre Verbindung zu Gott wieder in Ordnung kommt und eben auch untereinander. Und er schreibt diesem Mann, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Nicht der Euodia nur oder der Syntyche nur, sondern steh ihnen bei. Sei ihnen eine Hilfe, und zwar beiden eine Hilfe. Und dazu gehört eben eine ganze Portion unparteiisches Wesen. Das ist ja manchmal eine Not, ja. Nicht umsonst gab es auch in Korinth diese Parteiungen und diesen Streit und Zank untereinander, weil die einen sich auf die eine Seite und die anderen sich auf die andere Seite schlugen. Das ist menschlich, aber das ist nicht göttlich. Das dient nicht dazu, Frieden zu schaffen. Und Heinrich Körper, der Gründer der Liebenzeller Mission, dieses Missionswerkes, schreibt in seinem Büchlein Briefliche Seelsorge folgendes: Vor einiger Zeit hatte ich eine Sache zu schlichten. Es waren auch Kinder Gottes, welche gegeneinander etwas hatten und sich gar nicht mehr zusammenfinden konnten, beziehungsweise wollten. Gut. Wir waren bis gegen 12:30 Uhr nachts zusammen. Da redet man ja gerne viel. Und während dieser Unterhaltung sagte der eine der Brüder unvermittelt zu dem anderen, denn jetzt kommt es, ja, du redest von mir, als ob ich der Allerliederlichste wäre. Das war ein schwerer Vorwurf. Daraufhin sagte ich, der Friedensstifter jetzt, zu dem Betreffenden, bist du denn tatsächlich noch nicht der Allerliederlichste? Hat dir das Gott noch nicht gezeigt? Nämlich erst dann, so schreibt er hier weiter, wenn wir selbst auf den Nichtsboden gekommen sind, als Gerichtete, denen der Prozess und die Verdammnis auf Golgatha verkündigt worden ist und die das auch angenommen haben, erst dann können wir die Brüder in Wahrheit und selbstlos lieben. Solange wir noch was sein wollen, solange wir meinen, ja, ist eine Unverschämtheit, dass der mich so bezeichnet, ja. Solange wir noch nicht diese Position unterm Kreuz eingenommen haben, wo wir nicht sind, elende Sünder, die nichts anderes verdient haben als das Verdammungsurteil Gottes, da geht es auch nicht im Miteinander. Das ist der eigentliche wunde Punkt. Auch dem Bruder auf der anderen Partei musste ich dann dasselbe sagen. Er war also unparteiisch. Und als beide sich auf diesen Boden gestellt hatten, da fanden sie sich wieder. Nur da ist es möglich, unterm Kreuz. Ja, da haben wir Frieden auch praktisch und da können wir auch Friedensschritte tun. Und dann sind wir natürlich auch immer wieder Menschen, die den anderen die Botschaft des Friedens bringen. Wie lieblich sind die Füße derer, die eine frohe Botschaft, die Botschaft des Friedens bringen. Menschen, die auf der Grundlage der Erlösung durch Jesus und nun in ihm, in der Kraft des Heiligen Geistes, Schritte des Friedens tun, werden hier von Jesus als Kinder Gottes bezeichnet, als Söhne Gottes besser. So nannten sich übrigens auch die Zeloten. Und das waren Aufrührer, das waren Rebellen, die das Reich für Israel irdisch aufrichten wollten. Und darum gekämpft haben und nicht davor zurückschreckten, andere umzubringen. Diese beiden zur Rechten und zur Linken am Kreuz waren Zeloten, das waren Mörder. Die nannten sich Söhne Gottes und der Herr Jesus macht hier deutlich, sicherlich auch mit einem kleinen Wink in dieser Richtung, der Herr Jesus macht hier deutlich, das sind keine Söhne Gottes. Söhne Gottes sind solche, die Frieden haben mit Gott, und bei denen sich das auch ganz praktisch auswirkt durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, um das mal so zu sagen. Sie erweisen sich als Kinder Gottes. Sie werden dadurch keine Kinder Gottes. Nicht, dass wir das missverstehen, dieses Wort. Selig sind die Friedensstifter, Täter des Friedens, denn sie werden zu Kinder Gottes dadurch. Das wäre Werkgerechtigkeit. Nein, sie erweisen sich als solche, die Frieden mit Gott haben und eine neue Gesinnung, indem sie dann auch praktische Schritte tun. Sie sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur und Gott ist der Gott des Friedens. Und der Herr Jesus ist, wie es Jesaja vorausgesagt hat, der Fürst des Friedens. Jesus nennt sie glückselig und es gibt ja keinen Stand, der seliger ist, in dem wir glücklicher zu schätzen wären als der Stand als Kinder Gottes, Friedenskinder in Christus Jesus. Du kannst niemals mehr werden. Und wenn du die Erfolgsleiter auch noch so weit emporsteigen könntest und würdest, du kannst es nie zu mehr bringen als zu einem Kind Gottes. Das ist das Höchste, was es gibt. Es gibt nichts Größeres. Wenn wir das nur immer wieder bedenken würden. Ja, es gibt auch einen Dünkel. Ein Dünkel, ich sage es noch einmal, ich habe es letztes Mal schon noch ein bisschen angesprochen, ein Dünkel der Gebildeten. Ne? Da ist man eben Akademiker oder kennt solche Leute, die was Hohes geworden sind und sonnt sich so ein wenig in ihrem Lichte. Ne? Ja. Und wenn man sich zu den anderen herabneigt, dann tut man das sehr bewusst und sehr wohlwollend. aber nicht in dieser echten, von Gott geschenkten Demut und Liebe. Es gibt im Reiche Gottes keinen Unterschied zwischen solchen und solchen. In Christus Jesus alle Sünder und in Christus Jesus alle gerecht und rein. Ohne Ausnahme, ohne Unterschied. Das wollen wir uns doch immer wieder sagen lassen. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade auch in unserer Gemeinde dieser Dünkel irgendwo festsitzt. Nicht neu, das ist nicht neu, sondern seit Jahren. Und deshalb erreichen wir auch keine sogenannten einfachen Leute, ne? Die erreichen wir gar nicht. Das hat etwas mit diesem Dünkel zu tun, ne? Der kann tief im Herzen eines Menschen drin sitzen. Und da wollen wir uns doch von heilen lassen, indem wir sagen, ich kann nie etwas Größeres und Herrlicheres werden, schon in dieser Welt, als ein Kind Gottes durch den Glauben an Jesus. Da wollen wir unseren Gottesfriedens preisen, dass wir seine Kinder, seine Friedenskinder in Christus Jesus sind. Wollen wir uns auch darin nach außen hin als solche erweisen, immer wieder durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Wir haben es ja nicht in uns selbst. So viel es an uns liegt, kann natürlich sein, dass auch jemand mit uns absolut keinen Frieden haben will. Gibt es auch. Da gibt es das Sprichwort, ein weltliches Sprichwort, es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Damit wollen wir nicht vorschnell umgehen, ja. Das dürfen wir nie missverstehen. Immer uns selbst fragen zunächst einmal. Aber das gibt es tatsächlich. Menschen, die keinen Frieden mit uns haben wollen, das gibt es auch. Aber so viel an uns ist, so viel an euch ist, sagt der Apostel Paulus, habt Frieden mit jedem Menschen und jagt diesem Frieden nach und habt auch solche Leute weiterhin lieb. Das und das allein erfreut das Herz unseres Gottes. Und darum geht es. Dass das Herz unseres Gottes erfreut wird. Es ist erfreut worden in Christus. Und es soll erfreut werden in Christus durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Amen.